Willkommen bei Fit mit Laura, deinem Podcast, wenn du dich für Themen rund um Ernährung, Training und ganzheitliche Gesundheit interessierst. Hier dreht sich alles darum, wie du sowohl körperlich als auch mental fit bleiben kannst. Mir ist besonders wichtig, dir zu zeigen, dass Gesundheit mehr ist als nur die Summe einzelner Teile. Es geht darum, alle Aspekte deines Wohlbefindens in Einklang zu bringen. Diese ganzheitliche Perspektive findest du nicht nur hier in meinem Podcast, sondern auch auf meinem Instagram-Kanal fit_laura, in meiner App, dem Circle of Balance und all meinen weiteren Inhalten. Schön, dass du da bist. Willkommen zur heutigen Episode. Ich freue mich, euch heute Professor Dr. Martin Smollich als Gast vorstellen zu dürfen. Martin ist renommierter Experte für klinische Pharmakologie und Ernährungsmedizin. Er promovierte im Bereich Brustkrebstherapie und arbeitete als Wissenschaftler und Kliniker. Das heißt, er sammelte umfassende Erfahrungen im Krankenhausalltag und erkannte die Bedeutung von Ernährung und Mikronährstoffen für die Gesundheit von Patientinnen. Sein Forschungsschwerpunkt liegt auf der medizinischen Wirkung von Lebensmittelinhaltsstoffen und Nahrungsergänzungsmitteln, wobei er sich auf klinische Studien fokussiert. Daneben engagiert er sich auch in der Lehre und mehreren wissenschaftlichen Beiräten, um aktuelle Forschung mit praktischer Anwendung zu verbinden. Wesentlicher Teil seiner täglichen Arbeit ist es, sich kritisch mit den neuesten ernährungsmedizinischen Trends und Studien zu beschäftigen. Und unter anderem deswegen habe ich ihn in meinem Podcast eingeladen. Und in unserem Gespräch gehen wir zunächst auf das Thema Fasten ein, insbesondere das Intervallfasten. Was genau passiert eigentlich im Körper, wenn wir fasten? Welche gesundheitlichen Vorteile sind wissenschaftlich belegt? Und welche Rolle spielt das Fasten im Zusammenhang zum Beispiel mit Entzündungsreduktion oder auch mit dem Thema Langlebigkeit, auch bekannt als Longevity, was ja auch aktuell sehr im Trend liegt? Wir sprechen außerdem über spezielle Personengruppen, für die das Fasten vielleicht nicht ideal ist, und werfen hier auch einen kritischen Blick auf Themen wie Essstörung und restriktives Essverhalten im Zusammenhang mit dem Fasten. Weiterhin sind wir auch auf Themen wie die Abnehmspritze eingegangen, auf Nahrungsergänzungsmittel sowie auf verschiedene Diätansätze, wie zum Beispiel auch die DNA-basierte Ernährung. Freut euch also auf ein spannendes, sehr informatives Interview mit fundierten Einsichten in das Thema Fasten, Supplements, Diäten und viele weitere wertvolle Informationen für einen gesunden Lebensstil. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Martin, willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich schon sehr auf unser Gespräch heute. Ich würde sagen, zu Beginn stell dich gerne erstmal vor, wer du bist und wie es dazu kam, dass du machst, was du heute machst.
Ja, das ist eigentlich eine verworrene Geschichte, aber das ist ja manchmal im Leben so. Also mein Name ist Martin Smollich und ich bin hier am Institut für Ernährungsmedizin der Uniklinik Schleswig-Holstein seit 2018. Und meine Schwerpunkte seitdem sind halt Ernährungsmedizin allgemein, Ernährung bei Krebs und in der Forschung auch Nahrungsergänzungsmittel. Und zu diesem Thema Ernährungswissenschaft oder Ernährungsmedizin bin ich wirklich auf Umwegen gekommen. Also ursprünglich studiert habe ich mal Pharmazie und Biologie, weil ich einfach Menschen mit neuen Medikamenten, mit Forschung helfen wollte. Dann habe ich promoviert in der Pharmakologie und dabei erforscht, wie man die Metastasierung von Brustkrebs hemmen kann. Und dazu habe ich dann die besten Jahre meines Lebens, würde ich sagen, im Labor verbracht. Und eines Tages hat es einen Klick gemacht, als ich nämlich vor dem Institut die ganzen Krebspatienten sah, die da auf ihre Therapie gewartet haben, dachte ich mir, eigentlich kommen wir mit dem, was wir machen, also mit Arzneimitteltherapie, ja eigentlich immer viel zu spät. Und das hat dann dazu geführt, dass ich gesagt habe, na, was können wir tun, um die Erkrankung zu verhindern, um das Risiko zu senken? Und dann ist natürlich klar der Schritt zur Ernährung. Und anschließend war ich halt noch lange in der klinischen Pharmakologie tätig, habe da aber auch immer dann nach diesem Punkt darauf geachtet, wie kann man Arzneimitteltherapie und Ernährung am besten kombinieren, also welche Nahrungsergänzungsmittel sind vielleicht sinnvoll, wie beeinflussen sich Arzneimittel und Ernährung gegenseitig.
Mhm. Unglaublich spannend auf jeden Fall. Und ich möchte jetzt mal direkt mit einem Thema heute einsteigen mit dir, und zwar ist es das Thema Fasten. Fasten ist ja schon seit längerer Zeit so ein bisschen so ein Trendthema. Heilfasten, intermittierendes Fasten, also ganz viele haben vielleicht auch schon mal die ein oder andere Methode ausprobiert und ich bin mir sicher, jeder hat schon vom Thema Fasten gehört. Fasten bedeutet ja an sich, dass wir für einen gewissen Zeitraum auf Ernährung und auch Getränke vielleicht verzichten. Was genau steckt da jetzt aber für ein Wirkprinzip dahinter? Wie kann sich das überhaupt auf unsere Gesundheit auswirken und warum kann das sich vielleicht positiv auswirken?
Ja, also das Fasten, wie du schon gesagt hast, das Wirkprinzip ist ja gemeinsam, sodass wir eine begrenzte Kalorienzufuhr haben. Und es gibt ja sehr, sehr verschiedene Formen. Also das Bekannteste ist ja eben das 16:8, dass nur 8 Stunden am Tag gegessen wird und 16 Stunden nicht. Aber es gibt ja auch ein 5:2 Fasten, wo man das tageweise macht. Oder jetzt ja auch in den letzten Jahren so ein Fasting-Mimicking, wo man dann noch eine gewisse Kalorienzufuhr pro Tag hat, also nicht komplett fastet. Und was man sich davon gesundheitlich verspricht, ist natürlich auch ganz, ganz unterschiedlich. Also deshalb muss ich da auch im Ernährungsmedizin so ein bisschen differenzieren. Das eine ist ja einfach, will ich damit Gewicht abnehmen, weil ich ein Problem mit Übergewicht, Adipositas habe, oder will ich darüber hinaus, unabhängig von der Gewichtsreduktion, gesundheitliche Effekte haben. Das ist ja einfach was ganz, ganz anderes.
Ja, genau. Und da ist es ja auch so, dass es eigentlich ja einfach nicht die perfekte Diätform gibt, sondern für jeden ist es einfach was anderes. Manche nehmen gut ab, indem sie auf Kohlenhydrate verzichten. Für andere funktioniert das überhaupt nicht. Also da finde ich auch immer ganz wichtig zu betonen, es gibt nicht die eine beste Ernährung oder Diät, um eben Gewicht zu verlieren. Und auch beim intermittierenden Fasten, ich glaube, manchmal kommt es vielleicht so ein bisschen so rüber, als wäre das wie so der heilige Gral, was allen hilft und das ist die beste Methode, aber auch das muss nicht für jeden funktionieren und es gibt ja auch gewisse Personengruppen, die das nicht machen sollten. Darüber wollte ich auch mit dir dann später noch sprechen. Aber wenn wir jetzt mal nicht uns auf dieses Thema Gewichtsverlust konzentrieren, sondern eben auf diese gesundheitlichen Vorteile, vielleicht auch bei bestimmten Erkrankungen, was steckt denn da dahinter? Auch vielleicht das Stichwort Autophagie.
Also das ist ja ein Thema, was natürlich auch sehr gehypt wird, weil es auch ganz, ganz viel Forschung dazu gibt, wo ich dann versuche, mal so ganz kurz zusammenzufassen, wie die Datenlage überhaupt so ist. Also Autophagie, vielleicht ganz kurz, das ist ja so ein zellulärer Recyclingprozess, sagt man. Das heißt, während des normalen Stoffwechsels fallen noch immer fehlgefaltete Proteine an. Da passieren immer auch ein paar Fehler, die sich dann ansammeln, wie so Müll zu Hause. Und wenn man den Müll nie rausbringt, dann sieht es in der Wohnung auch irgendwann schlecht aus. Und dafür hat man diesen Prozess der Autophagie in der Zelle. Das dient dem Recycling, dem Abbau von Abfallprodukten, die ganz natürlich im Stoffwechsel anfallen. Und das Spannende ist eben, dass diese Autophagie durch Nährstoffzufuhr gehemmt wird. Also wie beim Auto kann man sich das auch vorstellen, wenn man die ganze Zeit mit 200 über die Autobahn fährt, dann kann man da auch keine Inspektion machen am Motor, da muss man mal ranfahren, Pause und dann kann man da in den Motor reingucken und das ist hier so ähnlich. Also man muss den Stoffwechsel bremsen, um dieses Recycling anstoßen zu können, diese Autophagie. Und wir wissen aus den Studien, damit es zu dieser Autophagie-Induktion kommt, müssen wir mindestens so 12, 14, besser 16 Stunden fasten. Also auch 10, 11, 12 Stunden, das reicht noch überhaupt nicht aus, um diese Autophagie anzukurbeln. Also das ist in ganz, ganz vielen Studien gezeigt. Das Spannende ist natürlich, ob sich aus dieser Autophagie dann eine gesundheitliche Wirkung ergibt. Und da sind die Daten eben überhaupt nicht so überzeugend am Menschen, wie man das aus Tierversuchen kennt. Also bei Tieren funktioniert das sehr gut, kann ich gleich auch was zu erzählen, wie das dann so aussieht. Aber wenn man die Datenlage beim Menschen zusammenfasst, muss man eigentlich kritisch sagen, echte gesundheitliche Vorteile jenseits der Kalorienrestriktion sind durch diese Autophagie nicht belegt. Also wir haben ja Menschen auch mit entzündlichen Erkrankungen zum Beispiel und die können von so einem Intervallfasten profitieren. Da gehen auch die Entzündungswerte runter. Aber das Spannende ist, wir haben Studien, die untersuchen dann Intervallfasten im Vergleich zu Menschen mit diesen gleichen Erkrankungen, die dann über den gesamten Tag zwar essen, aber weniger Kalorien über den ganzen Tag aufnehmen und die haben die gleichen Effekte. Wenn man sich die Menschen dann oder die Studien an Menschen anschaut, ist das Entscheidende, dass wir bis jetzt noch nicht zeigen können, dass die Autophagie-Induktion wirklich den entscheidenden gesundheitlichen Vorteil bringt und dass dieser Effekt stärker ist als zum Beispiel der Effekt durch Kalorienrestriktion über den Tag verteilt. Weil das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, dass wir einfach über den gesamten Tag essen, aber weniger. Und das zeigt in den Studien genauso gute Effekte, wie wenn ich ein Intervallfasten mache.
Okay. Spannend. Das heißt, dass bisher die ganzen Studien zu gewissen Erkrankungen und möglichen Vorteilen oder Wirkungen hauptsächlich an Tieren sind und wir das so noch gar nicht auf den Menschen übertragen können oder uns da noch nicht...
Genau, also Genau, also wenn es um gerade Longevity geht und solche Sachen, Anti-Aging-Effekte, das ist wirklich nur an Tieren gezeigt. Wenn es um entzündungshemmende Wirkungen geht, das ist auch am Menschen gezeigt durch Intervallfasten. Aber der entscheidende Punkt eben im Vergleich zu einer Kalorienrestriktion, die anders aussieht, also über den ganzen Tag verteilt, haben wir keinen eindeutigen Vorteil des Intervallfastens.
Und wie genau können wir uns das jetzt vorstellen mit den Tierstudien? Also es gibt ja ganz viele Themen, wo es bisher nur Tierstudien gibt und wo man sagt, man ist sich einfach noch nicht sicher, wie sich das auf den Menschen auswirkt, weil es bisher noch keine Studien auf den Menschen gibt. Kann man dann trotzdem sagen, zu einer gewissen Wahrscheinlichkeit wird das beim Menschen auch so sein oder ist das wieder komplett themen- und bereichsabhängig?
Ja, also sage ich immer dazu, Menschen sind keine Mäuse und ich habe auch selber jahrelang in der Forschung mit Mäusen arbeiten müssen und in Mäusen kann man wirklich jede Krankheit heilen, da kann man ganz tolle Effekte zeigen, das ist im Menschen was komplett anderes. Und das zeigt sich vielleicht auch bei diesem Thema Intervallfasten ganz gut. Die Frage, wo kommt überhaupt dieses Schema her, 16 zu 8 Intervallfasten, warum 16 zu 8? Das stammt aus Mäusen, aus Mausversuchen. Das heißt, da wurden die Mäuse ja in Käfigen gehalten und haben dann 16 Stunden kein Futter bekommen und dann 8 Stunden haben sie ein Futter bekommen. Und das hat eben zu diesen Langlebigkeitseffekten geführt. Und das hat man dann einfach auf die Menschen übertragen, dieses 16 zu 8 Schema. Das Relevante ist natürlich aber, eine Maus, wenn die 2 oder 3 Tage gar nichts isst, dann stirbt die, dann verhungert die. Also für diesen 16 Stunden Fasten für so eine Labormaus extrem lange. Das würde auf die Menschen übertragen bedeuten, wir müssten 10 Tage, 2 Wochen fasten, um so ein 16 zu 8 Fasten bei einer Maus nachzumachen. So, und das ist natürlich überhaupt nicht praktikabel, das ist schon ein methodisches Problem. Und was mir jetzt aus der Praxis eigentlich noch viel, viel wichtiger ist, Fasten hat natürlich auch negative Auswirkungen. Also Stichwort Muskelmasseverlust, haben Probleme, auf die Proteinzufuhr zu kommen, wir haben eine Schwächung des Immunsystems. Und das ist bei Mäusen unter Laborbedingungen irrelevant, ne? Weil die laufen keine Treppen, die sitzen in ihrem Käfig, der ist immun abgeschirmt, da haben die keine Bakterien. In der Realität beim Menschen sieht es natürlich anders aus. Also gerade ältere Menschen, die sterben ja durch Muskelmasseverlust, weil sie stürzen, weil sie auf der Treppe runterfallen oder weil sie Infekte haben, weil das Immunsystem durch Proteinmangel zum Beispiel geschwächt ist. Und diese negativen Effekte, die sehen wir bei Mäusen eben nicht, in der Realität bei Menschen aber schon.
Was würdest du dann sagen, welche Personengruppen sollten intermittierendes Fasten nicht machen?
Ja, also es gibt jetzt neuere Studien, die zeigen, dass zum Beispiel auch viele Menschen, die Intervallfasten machen, die Kriterien für Essstörungen erfüllen. Das heißt, da haben wir schon auch echt immer ein großes Problem. Also nicht fasten sollten definitiv Menschen, die Essstörungen, egal in welcher Art, in der Vorgeschichte haben. Das Gleiche gilt auch für Menschen, die jetzt schon untergewichtig sind, Menschen während einer Krebstherapie oder mit einer schweren Krebserkrankung. Und ich sage aus der Praxis auch immer, ich rate älteren Menschen davon ab. Also gerade bei älteren Menschen, älter sage ich mal so ab Ende 50, die haben einen höheren Proteinbedarf als jüngere Menschen. Und das ist was, was beim Fasten ganz oft eben übersehen wird. Wenn ich nur 8 Stunden am Tag esse, dann muss ich in diesen 8 Stunden mein gesamtes Protein, meine gesamten Nährstoffe reinbekommen. Und das schaffen real eben viele Menschen nicht, wenn man das mal monitort. Genau, deshalb, also ältere Menschen sehe ich da halt auch kritisch, und die sollten da auch sehr, sehr vorsichtig mit diesem Intervallfasten sein.
Ja, ich glaube, die wenigsten Leute können so viel, also so große Mahlzeiten auf einmal essen, dass man wirklich dann komplett den Nährstoffbedarf decken kann.
Das kommt dann im Alter noch dazu. Also gerade ältere Menschen haben sowieso weniger Appetit, die haben vielleicht noch Nebenwirkungen durch Medikamente. Also in 8 Stunden den gesamten Nährstoffbedarf zu decken, schaffen viele Menschen einfach nicht. Wenn man das mit Ernährungstagebüchern mal monitort, sieht man das. Und jetzt haben wir, ich habe gerade Protein gesagt, ein ganz, ganz anderes wichtiges Thema in diesem 8-Stunden-Zeitfenster sind ja Ballaststoffe. Also viele machen Intervallfasten, weil sie hoffen, dadurch Entzündungsmarker reduzieren zu können. Aber wir wissen ja, wirklich entzündungshemmend ist eine sehr ballaststoffreiche Nahrung, weil das die Mikrobiomeffekte hat. Und in 8 Stunden 30, 40 Gramm Ballaststoffe zu essen, das schaffen ganz, ganz wenige Menschen nur.
Ja. Und um jetzt nochmal auf die Personengruppe der essgestörten Personen oder auch untergewichtigen Personen zurückzukommen, weil ich weiß, dass in meiner Zielgruppe, also ich habe hauptsächlich Frauen hier als Hörerinnen, und da sind viele betroffen von dem Thema restriktives Essverhalten, Essstörungen noch aktuell oder vielleicht in der Vergangenheit mal gehabt. Und für viele ist es so, dass sie vielleicht wissen, das intermittierende Fasten ist nicht unbedingt das Richtige, aber sie machen es halt trotzdem noch aus Gewohnheit und irgendwie auch aufgrund von Wohlbefinden, weil man häufig halt vielleicht schon dran gewöhnt ist und dann sagt, so fühle ich mich einfach energiegeladener und wenn ich direkt am Morgen frühstücke, mir wird schlecht oder ich habe keine Energie. Was ist da so deine Meinung, deine Erfahrung auch? Ist das oftmals auch einfach Gewohnheit, genauso wie es auch viele Personen gibt, die sagen, ich muss sofort nach dem Aufstehen was frühstücken, weil sonst kriege ich Kreislaufprobleme. Ist das Gewohnheit oder ist das wirklich so individuell und wie kann man da doch vielleicht sich umgewöhnen, auch wenn man jetzt diesen Faktor betrachtet, dass halt viele sagen, ich fühle mich damit wohler, weil man halt noch leerer ist, weil man noch nichts im Magen einfach hat.
Also das ist natürlich ein großer Vorteil des Intervallfastens, weil das für viele Menschen zum Biorhythmus passt. Also genau wie du das sagst, wenn ich morgens eh keinen Appetit habe, dann ist es ja ziemlich leicht, Intervallfasten zu betreiben oder abends eben umgekehrt, je nachdem wie beim Biorhythmus so ist. Und deshalb ist das, oder das ist ja ein zentraler Grund, warum das so beliebt ist, weil das einfach mit dem Biorhythmus bei vielen Menschen ganz gut passt. Bei mir zum Beispiel halt nicht. Also ich könnte morgens ohne Frühstück hier nicht überleben, da würde ich Amok laufen. Aber das ist, ich brauche abends zum Beispiel nichts essen. Wenn man jetzt das aus Gewohnheit zum Beispiel so macht, spricht erstmal grundsätzlich nichts dagegen, auch wenn das relativ restriktiv ist, wenn man sich damit wohl fühlt und kein Leidensdruck ist. Was ich nur ernährungsmedizinisch dazu geben möchte, ist immer dann sich vielleicht einmal professionell beraten zu lassen und darauf zu achten, das ist ja das Zentrale, dass man in der Zeit, wo man ist, wirklich optimal mit Nährstoffen versorgt ist. Also gerade in der Zielgruppe, die du sagst, das sind auch Menschen, Patientinnen, die wir dann sehen, die typisch skinny fett sind, die eben in diesen 8 Stunden ganz, ganz wenig Protein aufnehmen, die Muskelmasseverlust haben. Und das ist natürlich langfristig überhaupt nicht gesund, selbst wenn der BMI natürlich toll aussieht zum Beispiel. Also wenn man das langfristig machen möchte und das geht grundsätzlich, dann sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass man diese Nährstoffzufuhr in diese 8 Stunden ausreichend reinpasst und da sich eben auch professionell beraten lassen. Und ansonsten kann man natürlich, wenn man merkt, das wird zu restriktiv, versuchen, das Verhalten zu ändern. Das ist ja erfahrungsgemäß sehr, sehr schwierig. Das kann ich jetzt ja pauschal auch nicht sagen. Aber da hilft oft eben auch oder hilft die Beratung durch eine Psychologin, eine Psychotherapie. Gerade der Bereich kognitive Verhaltenstherapie, der ist sehr erfolgreich, wenn es darum geht, eben auch restriktives Essverhalten anzugehen. Das ist dann aber eher eine psychologische, verhaltenstherapeutische Fragestellung und weniger eine medizinische.
Ja, ich denke, dass es da auch einfach ganz wichtig ist, ehrlich zu sich selbst zu sein, warum man denn jetzt das intermittierende Fasten macht. Also warum man vielleicht diese erste Mahlzeit so weit nach hinten schieben möchte, ob es wirklich ist, dass man sagt, ich fühle mich besser, ich habe dann mehr Energie und sonst geht es mir nicht gut. Oder ob es doch mehr dieser Gedanke ist, ich habe sonst Angst, zu viel zu essen, ich habe sonst Angst, zuzunehmen, obwohl ich vielleicht weiß, ich müsste es. Also das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, da einfach ganz ehrlich zu sich selbst zu sein.
Genau, und da plädiere ich dann auch immer für die Unterstützung durch zum Beispiel so Probesitzungen bei einer kognitiven Verhaltenstherapie. Also da will ich auch immer enttabuisieren. Also gerade wenn es auch um Körperschema geht, um restriktives Essverhalten, dass man nicht denkt, eine Psychotherapie, das ist irgendwas für verrückte Menschen, die in die Klapse gehören, sondern das kann super hilfreich sein, auch eben solche Gewohnheiten und Muster, die man verinnerlicht hat und Motive zu identifizieren und dann eben durch gesündere, bessere Gewohnheiten zu überschreiben und zu verändern.
Ein Thema, das ja auch häufig mit Intervallfasten in Verbindung gebracht wird, ist die Verbesserung des Stoffwechsels. Was steckt denn hier dahinter und was bedeutet überhaupt Verbesserung vom Stoffwechsel?
Ja, das ist halt ein alternativmedizinisches Konzept, muss ich halt so sagen. Also man kann Stoffwechsel nicht verbessern. So, das ist das Gleiche, wenn es auch um Stoffwechselbooster oder irgendwie geht. Also Stoffwechsel ist Stoffwechsel. Man hat natürlich bestimmte Erkrankungen, Dysfunktionen, wenn ich zum Beispiel einen erhöhten Blutzuckerwert habe oder wenn ich eine Fettstoffwechselstörung habe, dann kann ich natürlich durch Veränderung meiner Ernährung da was spezifisch ändern. Aber ich kann nicht sagen, dass mein Stoffwechsel grundsätzlich besser wird durch Intervallfasten.
Okay. Und um nochmal auf das Thema chronische Erkrankungen und Fasten zurückzukommen, kann Fasten denn jetzt gewisse Erkrankungen heilen? Du hast ja zu Beginn gesagt, dass du auch in der Krebsforschung tätig warst. Wie sind da so die aktuellen Studienerkenntnisse?
Ja, also wenn wir über Krebs akut sprechen, also akute Krebserkrankungen, dann sollte man auf keinen Fall fasten, weil diese Menschen dann ganz oft andere Probleme haben, eben durch die Nebenwirkungen der Therapie zum Beispiel. Da kann es auch eher zu Unter- und Mangelernährung kommen. Das heißt, da sollte man es auf keinen Fall machen. In der Krebsprävention spielt das natürlich eine gewisse Rolle, weil ein Hauptrisikofaktor ernährungsbedingt für Krebs Adipositas und Übergewicht sind. Und wenn ich durch Intervallfasten mein Übergewicht reduzieren kann oder verhindern kann, ist das grundsätzlich natürlich schon mal krebspräventiv. Aber daran sieht man halt auch schon, die zentrale Rolle des Intervallfastens liegt im Gewichtsverlust. Und das kann deshalb hilfreich sein bei chronischen Erkrankungen wie bei Typ-2-Diabetes, bei metabolischem Syndrom, bei Menschen mit Adipositas und Übergewicht. Aber auch da, wie vorhin so als Disclaimer ein bisschen gesagt, wenn bei mir persönlich Intervallfasten dazu dient, wenn ich Typ-2-Diabetes habe oder metabolisches Syndrom, Fettstoffwechselstörung, mein Übergewicht zu reduzieren, dann ist das total gut. Dann liegt der positive Effekt aber nicht an dem Fasten an sich, sondern daran, dass ich mein Übergewicht reduziert habe. Und wenn ich das auf eine andere Weise besser machen kann, zum Beispiel indem ich den ganzen Tag kleinere Portionen esse, ohne Intervallfasten, dann kann ich damit grundsätzlich den gleichen Gewichtsverlust erreichen und habe auch die gleichen positiven Effekte auf die chronische Erkrankung.
Und sind das dann aber bestimmte Krebsarten, weil Krebs ist ja ein riesiger Überbegriff, sind das dann bestimmte Unterarten oder kann man das schon grundsätzlich auf ganz viele verschiedene Krebserkrankungen beziehen?
Meinst du jetzt in der Prävention oder in der Therapie?
In der Prävention.
Also in der Prävention gibt es häufige Krebsarten, die durch Adipositas auch getriggert werden, wo das Risiko steigt. Und dazu gehören zum Beispiel das Kolorektalkarzinom, also Darmkrebs, dazu gehören Leberkrebs, dazu gehört alles, was mit dem Magen-Darm-Trakt zu tun hat, also auch Magenkrebs, Speiseröhrenkrebs, aber auch ganz wichtig, zum Beispiel Gebärmutterkrebs, bei Frauen und Männern Brustkrebs und bei Männern eben auch Prostatakrebs. Das sind so Krebsarten, die wirklich durch Adipositas deutlich im Risiko erhöht werden. Und das kann man zeigen, egal wie man Adipositas reduziert. Ob das durch Ernährungstherapie ist, aber selbst durch bariatrische Operationen, also Gewichtsoperationen oder durch die Abnehmspritze, wenn man Adipositas reduziert, egal wie, sinkt dadurch das Krebsrisiko. Und das bedeutet umgekehrt genauso, dass wenn man Adipositas und Übergewicht verhindert, man dadurch schon dafür sorgt, dass das eigene Krebsrisiko durch die Ernährung minimiert wird.
Ja, spannend. Das Thema Abnehmspritze ist ja auch ein ganz spannendes und aktuelles Thema. Ich habe auch gesehen, dass du bei Instagram da auch häufig drüber thematisierst und sprichst. Ist wahrscheinlich auch ein Thema für eine eigene Episode. Vielleicht kannst du uns nur ganz kurz und knapp, falls das möglich ist, erzählen, was genau da eigentlich dahinter steckt.
Ja, also das sind verschiedene Wirkstoffe. Der bekannteste ist das Semaglutid, was eigentlich aus der Diabetestherapie kommt. Die gehören zu den GLP-1-Rezeptoragonisten. Das heißt, die wirken unter anderem an der Bauchspeicheldrüse und senken den Blutzucker. Und im Rahmen der Diabetes-Anwendung hat man festgestellt, dass die Diabetiker, die dieses Medikament bekommen, auch Gewicht verlieren. Und zwar nicht nur über Blutzuckereffekte, sondern zum Beispiel auch durch eine Hemmung der Magenentleerung und durch eine Wirkung im Appetitzentrum, also dass auch viel weniger Appetit da ist. Und das führt dann in der Summe dazu, dass diese Menschen, die diese Spritze, das muss gespritzt werden, anwenden, viel weniger Appetit haben, ganz schnell satt sind, wenn sie nur kleine Portionen gegessen haben, und dadurch reduziert sich natürlich das Gewicht ganz schnell. Das Problem ist, dass man auch dabei natürlich auf Mangelernährung achten muss. Also wenn ich nur aufgrund dieser Abnehmspritze einmal am Tag esse, habe ich natürlich ganz klar ein ganz, ganz hohes Risiko für Mangelernährung, Proteinmangel, Muskelmasseverlust. Und deshalb ist es ganz wichtig, das nicht als Lifestyle-Medikament irgendwie so zu benutzen, sondern auch das professionell begleiten zu lassen.
Gibt es denn ansonsten auch noch gesundheitliche Nachteile? Weil oftmals ist es ja so, es gibt keine Wirkung ohne Nebenwirkung. Und ja, genau.
Ja, also bei den Abnehmspritzen sind schwere Nebenwirkungen zum Glück sehr selten. Da ist immer noch so im Raum, ob es vielleicht zu einer Bauchspeicheldrüsenentzündung kommen kann. Sehr selten, aber das ist nicht so wirklich belegt. Die häufigen Nebenwirkungen sind sehr unangenehm, aber nicht gefährlich. Also die häufigsten Nebenwirkungen sind Bauchschmerzen, sind Übelkeit, sind Durchfälle, was eben an dieser Magen-Darm-Wirkung liegt. Aber auch diese Nebenwirkungen kann man durch Ernährungstherapie ganz gut reduzieren.
Und muss man diese Spritze dann regelmäßig anwenden oder bekommt man das einmal und dann wirkt das für einen ganz langen Zeitraum?
Ja, das wäre natürlich ganz toll. Also einmal spritzen und den Rest des Lebens keine Sorge mehr mit Übergewicht. Also dahinter steht natürlich einfach der Pathomechanismus, dass wir bei Adipositas eine chronische Erkrankung haben, eine chronische Stoffwechselerkrankung. Das bedeutet auch, wir brauchen hier eine chronische Therapie, wenn wir nicht Bewegung und Ernährung verändern. Das heißt, die Abnehmspritze, die muss dauerhaft einmal pro Woche gespritzt werden. Und die Studien zeigen auch, wenn ich mit der Spritzentherapie aufhöre, dann steigt bei den allermeisten Menschen das Gewicht wieder an. Das ist aber jetzt medizinisch nicht überraschend. Das ist ähnlich wie bei einer Fettstoffwechselstörung oder bei Diabetes oder bei Bluthochdruck. Wenn ich da die Medikamente absetze, dann geht es halt auch so weiter, wie es vorher war, außer ich habe in der Zwischenzeit was geändert. Und das ist eben ein guter Punkt, wie man halt diese Abnehmspritzen nutzen kann, dass man das als Start in eine Lebensstilveränderung nutzt, dass man merkt, boah, das motiviert mich erstmal. Ich habe vielleicht 10, 20 Jahre bin ich an Diäten gescheitert, immer wieder habe ich es nicht geschafft und jetzt auf einmal kann ich innerhalb von Wochen schnell abnehmen und ich schaffe das, bei Süßigkeiten vorbeizugehen, aber ohne eine Ernährungs- und Lebensstilumstellung, auch mit Bewegung, ändert das natürlich langfristig erstmal nichts.
Ja, und das ist ja wirklich immer eigentlich das Entscheidende, dass man dann einen langfristigen Weg findet, genauso wie auch eben das Thema intermittierendes Fasten oder Low-Carb-Diäten, wenn man einfach merkt, ich könnte das eigentlich gar nicht auf Dauer durchhalten, aber verliere jetzt vielleicht von Woche zu Woche Gewicht, dann ist es ganz wichtig, da irgendwie einen Weg zu finden, wie man sagt, das könnte ich jetzt wirklich mein Leben lang durchhalten, um dann dieses Gewicht auch zu halten. Und da bin ich auch immer ein ganz großer Fan von der Kombination aus richtiger Ernährung und Sport und eben Alltagsbewegung. Und weil du es jetzt angesprochen hast mit dieser anfänglichen Motivation, das kennt man ja von ganz vielen und deswegen ist ja auch dieser 1.1. für viele doch noch so ein magisches Datum, obwohl man ja sagen könnte, man kann jeden Tag anfangen, aber dennoch ist es für viele so ein Startdatum. Und ganz viele starten ja dann auch in das neue Jahr mit Saftkuren. Und bei Saftkuren ist es ja auch so, dass dann viele sagen, ich habe da abgenommen und ich fühle mich damit besser. Und man könnte jetzt natürlich argumentieren, okay, vielleicht führt das auch bei manchen dazu, dass sie motiviert sind und dann vielleicht langfristig was ändern. Auf der anderen Seite gibt es hier aber natürlich auch die Gefahr, dass man auch hier definitiv einen Nährstoffmangel erleidet. Und diese Säfte enthalten ja zum Beispiel auch keinerlei Protein. Was ist da so deine Meinung zum Thema Saftkuren?
Ja, eigentlich, wie du es schon sagst, sehe ich super kritisch natürlich aufgrund der Zusammensetzung. Also wir haben einen schnellen Gewichtsverlust, was auch nicht überrascht, weil ich dann mit den Säften natürlich häufig eine relativ geringe Kalorienzufuhr habe, trotz des hohen Fruchtzuckergehalts da. Ich habe kein Protein, das heißt, ich habe auch Wasserverluste, die einfach damit hergehen durch eine proteinfreie Ernährung ja im Prinzip. Und das ist natürlich erstmal toll, wenn ich irgendwie Gewicht abnehme, aber das ist hoffentlich inzwischen allen klar, dass natürlich die Zahl auf der Waage nicht das Entscheidende ist, sondern wenn es um Gesundheit geht, geht es ja um geringen Körperfettanteil und nicht darum, dass die Kilogramms weniger werden. Und das ist eben hier ein großes Risiko, dass wir da natürlich, dass es proteinfrei ist, Muskelmasseverlust haben ganz schnell und wir haben eben ganz oft den Jojo-Effekt. Also das ist wirklich, ich rate davon immer ab, das ist überhaupt nicht geeignet, langfristig da irgendwie was zu verbessern. Wenn man es positiv sehen möchte, könnte man sagen, wie du es auch angedeutet hast, das kann natürlich jetzt der Start in eine gesündere Lebensweise sein. Das kann mal über ein paar Tage den Geschmackssinn wieder sensibilisieren, so zum Beispiel, oder man nimmt das als Auftakt, aber die praktische Erfahrung zeigt, bei allen Menschen, die ich kenne, die das gemacht haben, die haben 2 Wochen nachher genauso gegessen wie vorher. Das war eben nicht der Start in ein gesünderes Leben.
Ja, und noch dazu ist es ja auch nicht gerade günstig, diese Säfte dann zu kaufen. Also vielleicht gibt es da bessere Varianten.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Ja. Wir haben ja auch am Anfang schon drüber gesprochen, dass es ja mittlerweile super viele Ernährungs- und Diätformen gibt. Manche sind evidenzbasiert und haben wirklich schon bei vielen Menschen Vorteile gebracht. Andere wiederum vielleicht nicht so. Wie sieht es aus mit der DNA-basierten Ernährung? Die basiert ja auf dem Ansatz, dass man individuell eine Ernährung für sich findet, abhängig von den genetischen Informationen. Gibt es hier Studien, die zeigen, dass das wirklich Sinn macht, oder was steckt da genau dahinter?
Ja, dahinter steckt tolles Marketing und kann man ganz kurz zusammenfassen, ist totaler Quatsch. Ne? Also DNA-basiert, da wird einfach ganz viel an Tests halt angeboten. Es ist natürlich richtig, dass eine optimale Ernährung personalisiert, individualisiert sein muss, weil ich unterschiedliche Geschmackspräferenzen habe, unterschiedlichen Lebensstil als andere Menschen. Ich habe Unverträglichkeiten vielleicht oder nicht. Das heißt, das muss man immer sich individuell angucken. Die DNA sagt darüber aber nichts aus. Und da gibt es halt auch Studien, die genau das halt zeigen. Also ich kann anhand der DNA nicht ablesen, ob ich mehr Kohlenhydrate oder mehr Fett brauche oder ob ich Brokkoli besser vertrage als Spinat oder sowas. Also das ist wirklich kompletter Humbug, der da angeboten wird. Weil die äußeren Effekte, die auf die DNA draufkommen, die mein Leben, die mein Ernährungsverhalten prägen, viel, viel, viel gravierender sind. Also in der DNA steckt nicht drin, was ich essen soll oder nicht.
Ich glaube, da gibt es ja mittlerweile ganz viele Tests, die dann auch echt sehr viel Geld kosten und wo den Leuten eben versprochen wird, dann hast du keine Probleme mehr mit Blähbauch, mit Verdauungen. Und dann steht da, glaube ich, ja wirklich aufgelistet, die Zutat verträgst du nicht, das darfst du nicht essen, das solltest du auf jeden Fall essen. Wie kann man da jetzt als Verbraucher vielleicht erkennen, bei all diesen Tests und Empfehlungen, die es mittlerweile gibt, was macht Sinn und wo sollte ich wirklich einfach mein Geld nicht für ausgeben? Hast du da irgendwelche Tipps?
Ja, also könnten wir jetzt eine ganz lange Liste machen mit Red Flags in der Ernährungsberatung oder bei den Ernährungstipps. Also wenn DNA-basierte Ernährung drinsteht, kann man schon immer komplett streichen, das Geld lieber dem Tierheim spenden oder sonst was. Das Gleiche ist zum Beispiel auch bei Mikrobiomdiagnostik. Also wir können ja auch Stuhlproben nehmen und da wird dann aus Stuhlproben auch gesagt, Mikrobiom sieht so und so aus, du musst das und das essen. Das machen wir selber auch in klinischen Studien, aber das ist experimentelle Medizin. Das ist überhaupt noch nicht anwendungsreif. Das ist halt auch komplett rausgeschmissenes Geld. Also eigentlich so typische Red Flags sind, wenn bestimmte einzelne Lebensmittel empfohlen werden, die toxisch sind, die man auf gar keinen Fall essen darf, oder umgekehrt, wenn das einzelne Lebensmittel sind, die du essen musst, und ohne diese Lebensmittel wirst du krank, oder bestimmte Lebensmittel, die heilen bestimmte Krankheiten. Also das sind halt so typische Warnsignale, die dahinter stehen.
Und wie ist es mit der Blutgruppendiät? Das basiert ja darauf, dass die Ernährung an die jeweilige Blutgruppe einer Person angepasst werden sollte. Verhält es sich hier dann ähnlich oder ist das nochmal was anderes?
Ja, das ist halt ein anderer Quatsch. Also das kann man sich vielleicht auch so klar machen. Dinge, die theoretisch plausibel sind, das könnte man sich jetzt bei der Blutgruppendiät überlegen. Da muss man aber einfach mal einen Schritt weiter gehen und fragen, gibt es Studien an Menschen, die zeigen, dass das wirklich einen gesundheitlichen Vorteil hat? Egal wie plausibel irgendeine Theorie ist. Also das müsste doch eigentlich klar sein. Und zum Beispiel die Blutgruppendiät, das ist untersucht, das hat keinen praktischen Nutzen, das hat keinen Effekt. Also für die, die das nicht kennen, wir haben ja 4 verschiedene Blutgruppen und das ist so eine Hypothese, dass gesagt wird, je nach Blutgruppe muss ich verschiedene Sachen essen, um gesund zu sein. Also Blutgruppe 0, die sollen besonders viel Fleisch essen, und Blutgruppe A, die sollen sich vegetarisch ernähren. Blutgruppe B, die können eigentlich alles essen, außer Hühnerfleisch, glaube ich. Und dann der AB-Typ, die sollen viel Milchprodukte und viel Getreide essen. Das ist durch so evolutionäre Hypothesen, wird das immer so begründet. Aber die Daten zeigen eben überhaupt nicht diesen Effekt. Also egal, welche Blutgruppe ist, ich bin eine pflanzenbasierte Ernährung, ist für alle hilfreich. Und da kann man nicht sagen, Blutgruppe 0, die muss besonders viel Fleisch essen, damit die gesund ist, und die sollen keine Hülsenfrüchte essen.
Ja, ich glaube, am Ende kann man auch einfach sagen, Ernährung ist und bleibt individuell. Und da gibt es aber auch nicht irgendwelche Tests oder man muss definitiv nicht sein Geld für Tests ausgeben, sondern vielleicht ist so das wertvollste Tool doch auch einfach ein Ernährungstagebuch, um selber herauszufinden, was vertrage ich gut, was gibt mir Energie, womit fühle ich mich nicht so gut oder was wären da Ihre Ansätze noch zu diesem Thema?
Naja, also das sehe ich auch, dass das ein sehr, sehr ambivalentes Thema ist, weil ich merke jeden Tag auch, wie viel Stress und wie viel Druck dass die Frage nach der optimalen, gesündesten Ernährung bei vielen Menschen macht. Und da muss ich jetzt sagen, für mich in der Ernährungswissenschaft, da haben wir Details, die super spannend sind. Also wie ist die Nährstoffzusammensetzung bei Cashewkernen im Vergleich zu Walnüssen oder Mandeln? Was ist da das Optimale? Wie kann man da irgendwie was dran drehen? Für den Alltag, ob ich jeden Tag 5 Cashewnüsse oder Walnüsse oder Mandeln esse, spielt überhaupt keine Rolle. Also das wird ja auch ganz oft mit irgendwelchen Schlagzeilen durch die Medien getrieben. Da will ich immer dafür plädieren, sich wirklich diese Grundprinzipien von gesunder Ernährung klarzumachen. Die sind so trivial, da kann man nur kein Geld mit verdienen. Also ne, pflanzenbasiert, mit wenig tierischen Lebensmitteln, abwechslungsreich, frisch, Nüsse, Beeren, Vollkorn, nicht zu viel, ne, nichts im Exzess, möglichst wenig Alkohol und dann hat man die gesunde Ernährung zusammen und da braucht man sich wirklich nicht darin verlieren, welche einzelne Nuss oder welches einzelne Gemüse jetzt mehr Anthocyane hat als irgendwas anderes.
Und fällt es dir mit diesem ganzen Wissen im Hinterkopf leicht, das dann selber bei dir umzusetzen? Oder wie ist es dann, wenn man selbst Ernährungswissenschaftler ist und so tief in manchen Themen vielleicht drinsteckt?
Ja, also mir fällt das schon sehr leicht, muss ich halt sagen. Es liegt halt an meinem Temperament irgendwie, dass ich mich da von den Dingen nicht verrückt machen lasse. Ich erlebe das ganz oft eben bei unseren Studierenden, die dann anfangen, im ersten, zweiten Semester sich mit diesen Themen zu beschäftigen, dass da ganz, ganz oft eben auch sich Verunsicherung entwickelt, auch Ängste, Stichwort Orthorexie, was kann ich überhaupt noch essen? Überall sind Schadstoffe drin, das ist alles total gefährlich. Und ich versuche denen immer zu sagen, na, ihr lernt jetzt auch ganz viel erstmal über Risiken und Details und so, aber das ist so ein Tal, durch das man durchgeht. Und wenn man hinterher mehr weiß, dann muss man den nächsten Schritt gehen und sagen, die Details sind wissenschaftlich super interessant, aber die gesunde Ernährung, das ist eigentlich was ganz, ganz Einfaches. Und dann kann man ne, 80%, 90% gesunde Ernährung ganz einfach machen und dann kann man vielleicht noch an den letzten 10% sich irgendwie so ein bisschen aufhängen und gucken, ist jetzt Haferdrink besser als ein Sojadrink oder sowas. Ne? Aber das sind wirklich Details, die in der Gesamternährung dann nicht so eine Rolle spielen. Aber ich bin da zum Glück nicht so empfänglich.
Sehr gut. Sehr, sehr schön. Ein abschließendes Thema, über das ich noch mit dir sprechen wollte, das ist das Thema Nahrungsergänzungsmittel bzw. Supplements. Ist ja häufig das Wort, was die meisten auch kennen und nutzen. Da gibt es ja häufig die Aussage, wer sich gesund ernährt, der braucht keine Supplements. Ist die Ernährung heutzutage nährstoffreich genug, dass das wirklich stimmt? Oder was ist da so dein Statement dazu?
Ja, ist jetzt auch wieder mehrere Fragen, riesengroßes Thema. Also es ist schon so, oder sagen wir so, also die Aussage, wer sich gesund ernährt, abwechslungsreich, der braucht sich um Nährstoffe, Nahrungsergänzungsmittel nicht zu kümmern, das ist schon mal pauschal falsch. Also auch mit einer sehr guten Ernährung haben wir Nährstoffe, die bei uns hier mit der allgemeinen Ernährung kritisch sind. Also das Bekannteste ist natürlich Vitamin D, aber auch andere Dinge wie Folsäure oder wie Jod oder wie Eisen, gerade bei jüngeren Frauen. Das kann man theoretisch über die Ernährung decken, ist aber in der Realität relativ schwierig. Und da liegt es mir halt auch immer daran, auf die Realität zu gucken. Also wenn man sagt, das kann man potenziell alles über die Nahrung decken, das stimmt sogar in gewisser Weise, wenn man sich jeden Tag perfekt ernährt. So, aber wer macht das? Das ist ja überhaupt nicht realistisch. Und deshalb haben wir eben potenziell kritische auch Versorgungssituationen bei vielen Mikronährstoffen. Also Vitamin D, Vitamin E, Folsäure, Eisen habe ich gerade gesagt bei Frauen, aber auch Jod und Calcium relativ oft. Genau. Und da muss man dann individuell gucken, was kann man an der Ernährung verbessern, aber auch, was könnten dann möglicherweise Nahrungsergänzungsmittel bringen. Die zweite Frage war ja eigentlich so, ist das heute nährstoffärmer? Also haben wir heute weniger Nährstoffe in den Lebensmitteln als früher? Und das ist auch untersucht, das stimmt pauschal erstmal nicht. Das heißt, das ist oft in meiner Erfahrung auch so eine Ausrede für Leute, die einmal in der Woche einen Salat essen. Die sagen dann, wir haben viel zu wenig Vitamine im Essen. Also wenn ich natürlich dreimal am Tag Gemüse esse in Riesenportionen, dann habe ich mit Folsäure kein Problem. Und der zweite Punkt, der damit auch so reinspielt, Nährstoffverarmung oder sowas ist, dass wir heute natürlich auch ganz andere Lebensmittel in Supermärkten haben als früher. Also Stichwort, wenn wir uns die Tropenfrüchte angucken, was um die halbe Welt geflogen wird, die sind unreif geerntet, die haben ganz lange Transportwege, lange Lagerzeiten. Da haben wir natürlich keine optimale Nährstoffkonzentration da drin. Wenn ich aber in den Supermarkt gehe und regionale, saisonal reife Lebensmittel konsumiere, bevorzuge, dann habe ich heute in einem Apfel oder in einer Zwiebel genauso viel Vitamine, wie das vor 100 Jahren der Fall war.
Ja, ich denke, hier ist auch ein ganz wertvoller Tipp, einfach möglichst saisonal und regional einkaufen. Weil klar, viele lieben diese tropischen Früchte. Ich esse auch super gerne Bananen, gibt es in Deutschland auch nicht. Aber da dann trotzdem mal drauf achten, den Großteil vielleicht regional zu kaufen.
Genau, aber da ist es halt auch so bei der Banane, da kann man auch nicht von einer Nährstoffverarmung sprechen. Also eine Banane, die vor 50 Jahren nach Deutschland geflogen wurde, die hat heute nicht weniger Vitamine als damals. Also das ist liegt einfach an dem Transportweg. Ne?
Du hast jetzt schon gesagt, welche Vitamine, also welche Nährstoffe Sinn machen können, sich darüber mal Gedanken zu machen, weil das eben bei ganz vielen mangelhaft ist. Würdest du sagen, Omega-3 zum Beispiel zählt auch dazu?
Ja, da bin ich immer ein bisschen kritisch bei den Omega-3-Fettsäuren. Da überzeugen mich die Daten leider nicht so ganz. Also wir haben eine präventive Wirkung für die Herzgesundheit bei Omega-3-Fettsäuren, also eine Reduktion von Herzinfarkten zum Beispiel, auch die ganze kognitive Gesundheit, da spielt das eine Rolle, gerade in der Schwangerschaft zum Beispiel, in der neuronalen Entwicklung empfehle ich auch Omega-3-Supplements in der Schwangerschaft und Stillzeit, aber die Effektstärke wird aus meiner Erfahrung ganz, ganz oft überschätzt, also in der Prävention. Man kann Omega-3-Fettsäuren auch bei Fettstoffwechselstörungen einsetzen, in der Therapie und so, das ist was anderes. Aber wenn ich jetzt von der allgemeinen Prävention spreche, dann sind die Effekte der Omega-3-Fettsäuren vermutlich viel schwächer, als man das so bei den meisten Menschen denkt. Aber Schaden tun sie ja nicht. Und ja, man muss halt darauf achten, dass man es nicht überdosiert. Aber ich bin da immer ein bisschen beim Omega-3-Hype ein bisschen zurückhaltender.
Okay. Noch eine andere Frage. Es gibt ja teilweise Nährstoffe, wo man sagt, die hemmen sich gegenseitig in ihrer Aufnahme. Gegenargument ist dann häufig, wenn wir Lebensmittel, also ganze Lebensmittel zu uns nehmen, dann sind da ja auch häufig ganz viele unterschiedliche Vitamine und Mineralstoffe drin, wo wir jetzt auch nicht sagen können, ja, da hemmen sich jetzt die Nährstoffe, also kann ich Brokkoli nicht mit Paprika jetzt einfach mal als Beispiel kombinieren. Wie ist das? Und hemmen die sich, sodass dann am Ende nichts bei uns ankommt? Oder ist es nur so, dass das vielleicht langsamer im Körper ankommt oder ein bisschen weniger?
Ja, also auch ein ganz wichtiger Punkt, da plädiere ich auch immer wirklich zur Entspannung. Also ich bin wirklich, ich mache hier Ernährungswissenschaft und mich interessieren Details und so. Und wir kennen Studien, wie sich einzelne Nährstoffe in bestimmten Konzentrationen in der Aufnahme reduzieren. Aber man muss dazu halt sagen, zum Beispiel, wenn man sich anguckt, Zink und Kupfer, das ist zum Beispiel, die hemmen sich gegenseitig. Diese Effekte haben wir nur, wenn wir das eine davon extrem hoch dosieren. Also wenn wir Zinktabletten einnehmen, lange sehr hoch dosiert, dann kann das Problem mit dem Kupfer sein. Das spielt in normalen Dosierungen, wie die in der Nahrung vorkommen, überhaupt keine Rolle. Und der zweite Punkt ist, dass diese Effekte der Wechselwirkung zwar in Studien nachweisbar sind, ne, und das wird dann ja auch immer zitiert, und dann werden so spannende Grafiken gezeigt, das sind aber so minimale Effekte, dass das für mein Essverhalten, ob ich jetzt eine Banane mit Nüssen oder mit Beeren essen darf oder nicht, auch völlig irrelevant ist. Ne? Also das spielt in der Therapie, wenn wir Hochdosen anwenden, eine Rolle, aber für die normale Ernährung spielt es halt wirklich keine Rolle. Ne? Mhm.
Und welche Rolle spielt das Timing der Supplements? Weil auch hier heißt es ja, optimal wäre es natürlich, wenn man über den Tag verteilt zu den einzelnen Mahlzeiten seine Nährstoffe aufteilt und nicht alles auf einmal nimmt. Wie groß ist da wirklich der Unterschied? Weil auch da stressen sich ja, glaube ich, sehr viele Menschen damit. Ja, nehme ich jetzt überhaupt meine Nährstoffe, meine Supplements gut genug auf, wenn ich alles gemeinsam zum Frühstück nehme?
Genau, also auch hier, ne, nicht stressen lassen. Ich weiß, dass ich kenne diese ganzen Empfehlungen, ne, also wirklich nicht verrückt machen lassen. Es ist so, diese Tageszeiteffekte, die sind teilweise in Studien nachweisbar, die sind aber auch hier wieder minimal. So, da braucht man sich überhaupt keinen Kopf darüber zu machen. Es ist tendenziell besser, Dinge über den Tag verteilt einzunehmen. Das ist zum Beispiel so, beim Protein haben wir das ja, oder beim Kalzium, dass das halt eine hohe Dosis auf einmal weniger gut aufgenommen wird, als wenn es über den Tag verteilt wird. Das heißt, wenn man ein bisschen verteilen kann, ist das okay, ist aber auch überhaupt nicht zwingend. Aber was auf jeden Fall Quatsch ist, sind Uhrzeitempfehlungen. Also, dass ich Kalzium immer morgens oder Vitamin D nur abends oder umgekehrt oder so, das ist wirklich überhaupt nicht durch Studien belegt. Ein Tick kann man sagen, manche nehmen ja Magnesium als Einschlafhilfe sozusagen. Das sollte man natürlich dann eher abends nehmen, weil man dann einen stärkeren Placebo-Effekt da hat, wenn man es abends einnimmt. Das ist der Hauptgrund dafür. Ansonsten spielt die Uhrzeit da keine Rolle. Und du hast ja auch noch einen anderen Punkt gesagt, also dass Leute sich stressen und Sorgen machen, kann ich jetzt überhaupt genug aufnehmen, wenn ich das so und so mache, zur falschen Uhrzeit vielleicht. Es gibt ja bei den meisten Nährstoffen einen ganz einfachen Weg, um die Diskussion abzukürzen. Ich kann die ja messen. Also wenn ich Sorge habe, dass mein Vitamin D morgens zu schlecht aufgenommen wird als abends, ich kann ja Vitamin D im Blut messen oder auch andere Dinge kann ich ja im Blut messen. Und da sehe ich ja, ob ich damit gut versorgt bin oder nicht. Und das ist das Entscheidende. Also wie ist meine Versorgung im Blut? Und die Uhrzeit spielt ja aus der Erfahrung überhaupt keine Rolle.
Ich glaube, das ist, also das finde ich persönlich eh sehr wichtig. Man muss ja nicht gleich alle 3 Monate zur Blutuntersuchung laufen, aber zumindest einmal im Jahr, dass man weiß, wie sieht es eigentlich aus? Muss ich gewisse Supplements überhaupt nehmen oder bin ich vielleicht sogar schon überversorgt, dass man da nicht einfach blind Supplements kauft und Supplements nimmt? Weil du jetzt auch das Thema Calcium angesprochen hattest, würdest du sagen, oder was würdest du sagen, für welche Personengruppen ist es sinnvoll, Calcium als Supplement in Erwägung zu ziehen? Ist das nur für Personen, die keine Milchprodukte zum Beispiel zu sich nehmen? Oder für wen könnte das Sinn machen?
Ja, auch da muss ich leider immer den Disclaimer dann vorweg schicken, das ist individuell. So, also auch wenn ich keine Milchprodukte konsumiere, aber ein calciumreiches Mineralwasser 1,5 Liter pro Tag trinke und einen calciumangereicherten Sojadrink, dann bin ich ausreichend mit Kalzium versorgt. Jetzt auch kommen wieder Diskussionen, welche chemische Form und so, aber auch da, das spielt halt wirklich keine Rolle. Das heißt, das muss ich individuell sagen. Trotzdem kann man jetzt so, wenn man es seriös machen will, trotzdem kann man natürlich so ein bisschen was sagen. Also Menschen, die zum Beispiel wenig tierische Produkte, Milchprodukte konsumieren, die sollten auf eine ausreichende Kalziumzufuhr achten. So, und das wären eben diese Personengruppen, das wären auch gerade ältere Frauen, die dann schon ein Problem vielleicht mit Osteoporose-Risiko haben. Aber das ist was, wo man nicht unbedingt Kalzium einnehmen muss. Das kann man ja jetzt gerade erwähnen, kalziumreiches Mineralwasser und angereicherte Produkte halt auch sehr sinnvoll machen oder sehr leicht über normale Lebensmittel machen. Worauf man achten muss beim Kalzium ist, dass man das nicht überdosiert. Das ist vielen gar nicht klar. Die denken so, Kalzium ist ja super, kann man gar nichts falsch machen. Da sollen wir ja pro Tag so mindestens 1000 Milligramm, aber so ab 2200 Milligramm kann es auch zu Nebenwirkungen, zu Gefäßverkalkung kommen. Also auch da empfehle ich immer, vielleicht ein Ernährungstagebuch mal zu machen, bevor man Calcium-Supplements einnimmt, um zu gucken, in welchem Bereich bewege ich mich da so.
Sehr gut. Ja, sehr spannend alles. Ich denke, abschließend kann man zu all diesen Themen vielleicht sagen, was du jetzt auch schon gemeint hast, obwohl du als Ernährungswissenschaftler natürlich sehr tief in vielen Details drin bist, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man nie die Basis aus den Augen verliert und dass man sich nicht durch irgendwelche Details, die vielleicht mal festgestellt wurden oder die irgendwer empfohlen hat, dass man sich deswegen nicht verrückt macht und nicht stressen lässt, sondern immer wieder zurückkommt zur Basis und was denn eigentlich wichtig ist und was man eben für sich umsetzen kann. Ich habe jetzt für dich noch 3 abschließende Fragen, die bekommt bei mir jeder Gast. Die Frage Nummer 1 ist, was ist aus deinem Alltag nicht wegzudenken?
Ernährungsmäßig Schokolade, würde ich sagen. Wundern sich immer alle, aber ohne Schokolade ist hier das Leben möglich, aber sehr schwierig bei mir.
Okay, sehr gut. Und was ist eine der für dich bisher wertvollsten Erfahrungen in deinem Leben gewesen?
Das ist natürlich super schwierig. Ich habe ja schon ein paar Erfahrungen sammeln können im Leben, also natürlich im Austausch mit Patienten, was ich da erlebe, was einen sehr, sehr nachhaltig prägt. Wenn ich das jetzt auf eins sagen müsste, dann wäre das die Geburt unserer Kinder. Also wenn man sieht, wie Leben auf die Welt kommt und wie Leben wächst und was für eine Verantwortung man dadurch hat, das ist, glaube ich, somit das Wertvollste, was man haben kann.
Ja, sehr schön. Und letzte Frage, wenn du der ganzen Menschheit einen Ratschlag geben könntest, welcher Ratschlag wäre das?
Ja, also vielleicht für sich selber als Ziel festzulegen, die Welt ein bisschen besser zu verlassen, als man die hier betreten hat, ne, dass man nicht unbedingt immer die größten Revolutionen anzetteln muss, sondern dass man die Veränderung, die man haben will, im Kleinen anfängt. Und wenn jeder das für sich ein bisschen macht, das, was er kann, ein bisschen besser machen, ich glaube, dann wird es uns allen auch insgesamt viel besser gehen.
Ja, sehr schön. Ja, dann sage ich schon mal vielen, vielen Dank, Martin. Es war ein sehr interessantes Gespräch mit dir. Wo kann man dich denn finden? Wo kann man mehr über dich erfahren, lesen oder hören? Sag uns da gerne noch die Seiten. Ich verlinke das dann gerne auch in der Beschreibung.
Ja, natürlich Social Media. Da haben mich meine Mitarbeiterinnen zu gezwungen, da Wissenschaftskommunikation zu machen. Ich habe mich da immer sehr gegen gewehrt. Aber das ist jetzt auch aus der Verantwortung heraus, dass ich sage, also wenn nur Quatsch da rumläuft, dann braucht man auch jemanden, der da irgendwie evidenzbasierte Sachen erzählt. Das heißt, auf dem Insta-Account. Natürlich, ansonsten habe ich verschiedene Bücher da, die ja Fachbücher oder Laienbücher sind. Und da finden wir natürlich immer noch viel, viel mehr Details.
Ja, sehr gut. Aber macht dann Instagram mittlerweile Spaß oder bist du noch in der Findungsphase?
Ja, du siehst ja, ich habe noch nicht mal ein richtiges Mikro hier. Ne? Das macht mich fertig. Jetzt muss ich gleich, also morgen habe ich hier eins. Wirklich, das war jetzt hier leider so eine schlechte Erfahrung. Tut mir leid. Ja, macht so Mittelspaß, ne? Weil es ist natürlich schon ein Stressfaktor, weil ich kriege auch den ganzen Tag Nachrichten, einerseits Patientengeschichten, die mir ihre Patientenakten zuschicken und sagen, hier, sie sind meine letzte Hilfe, was soll ich tun? Das ist natürlich schon auch belastend. Und das andere, dass mir viele Leute den ganzen Tag irgendwelche Supplements zuschicken und sagen, hier, was sagst du dazu? Ist das gut oder ist das nicht gut? Und da tut sich halt so ein Universum an Schrott auf, was ich mir vorher hätte nie träumen lassen. So, also insofern ist das sehr ambivalent, muss ich sagen.
Ja, okay, verstehe.
Aber zwischendurch macht es Spaß.
Ja, ich denke auch. Im Großen und Ganzen macht es Spaß. Vielleicht musst du irgendwie dazu sagen, dass du natürlich nicht diesen Account gegründet hast, um jetzt individuelle Geschichten zu bewerten oder da zu helfen, weil da fehlt ja jedem einfach die Zeit. Also das kann man ja gar nicht anbieten, kostenloses 1-zu-1-Coaching über Instagram-Nachrichten. Aber vielleicht gibt es ja Fragen, die sich häufen, die kann man dann in der Story aufgreifen. Ja.
Genau, also ich muss ja auch dazu sagen, ich mache das ja hier nur hobbymäßig. Also es gibt ja Leute, die verdienen mit Instagram Geld. Also ich habe ja einen normalen Beruf und ich habe eine Familie und das füllt mich eigentlich 24 Stunden genug aus. Das heißt, das ist jetzt ja so ein bisschen on top, wo ich mal immer gucken muss, wo schneide ich das denn überhaupt diese Zeit raus. Ne?
Ja, verstehe ich. Ja gut, also ich sage vielen, vielen Dank und ja, vielleicht bis zu einem nächsten Mal.
Danke dir, hat mich echt gefreut.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für diese Podcast-Episode. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen. Wenn sie dir gefallen hat, dann teile sie gerne mit Freunden, Bekannten und deiner Familie, die ebenfalls von den Informationen und Tipps profitieren könnten. Über eine Bewertung und einen Kommentar bei Spotify oder Apple Podcasts würde ich mich riesig freuen. Das wäre für meinen Podcast und für mich eine tolle Unterstützung. Ich wünsche dir jetzt noch eine wundervolle Restwoche und wir hören uns wie gewohnt nächsten Montag wieder.